Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time. No. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Ich 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, weil mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Es wird wunderbar. Komm, lass loslegen. Herzlich willkommen zurück zu dem Podcast-Dings. Marketing. Dem Podcast über Markenmenschen und andere Merkwürdigkeiten und zwei sehr kompetenten Hosts, Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gebitzky, die anmoderieren, einfach im Blut haben.
Boah, wir sahen selten. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr uns nicht sehen könnt. Na, also, selten sahen wir so schlimm aus wie heute. Man muss die Dinge auch mal aussprechen. Also wirklich, wie gerade aufgeregt.
Also ich traue mich das nicht zu sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem, weil das ist einfach real life. Wir sind alle schon wieder erkältet.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, wir sind jetzt jeden zweiten Monat seit Oktober erkältet. Wir waren letztes Jahr von Januar bis Oktober komplett gesund, da war nichts. Und dann ging der Herbst los, aka die Seuchensaison. Und seitdem sind wir jeden zweiten Monat erkältet.
Weißt du, was ich mich immer frage? Das war ja früher, habe ich das zumindest, als ich jetzt im Kindergarten war, an der Schule, habe ich das irgendwie nicht so mitbekommen. Du?
Ich kann mich daran ehrlicherweise nicht mehr erinnern. Ich weiß, ich hatte nicht so viele so lame Erkältungen. Wenn, dann hatte ich so richtig Mittelohrentzündung.
So eitrige Mandelentzündung mit Mittelohrentzündung.
Richtig, entzündliche Bronchitis. Ich hatte so die Banger dann, ja, aber nicht so diese also wirklich total bescheuerten Pseudo-Erkältungen, wo du dich die ganze Zeit so mäh fühlst, aber eigentlich auch nichts richtig hast, aber dafür 6 Wochen lang. Das ist ja völlig nervig.
Aber guck mal, hattest du da, also wenn ich mich jetzt an meine Kindergartenzeit erinnere, es hieß damals auch noch nicht Kita, sondern Kindergarten, ja, by the way. Also bei uns hing da nicht so ein Zettel an der Türe mit, was heute wieder rumgeht.
Das weiß ich nicht, ich konnte damals nicht lesen. Ich hatte aber auch noch nie Läuse in meinem Leben.
Ich auch nicht.
Was ist los? Irgendwas hat sich um. Ich wittere da eine große Verschwörung. Irgendwas muss krass anders sein in der Deutschland GmbH.
Ich glaube, die große Verschwörung war, das ist jetzt eine richtig heftige These, wie strong, ja?
Ja.
Erstens waren, wenn ich jetzt mal meine Nichten als Beispiel nehme, weniger Kinder.
Ja, zumindest ich wollte es gerade
sagen. Bei uns waren gefühlt in der Schneckengruppe, keine Ahnung, 8 Kinder oder so, also wirklich nicht viele. Dann waren wahrscheinlich auch noch mehr Mütter zu Hause und haben das Kind wahrscheinlich zu einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Hause gelassen, wenn es ihm nicht so gut ging. Heißt, das Kind hat dann nicht wieder 80 andere Kinder angesteckt.
Ja, weil aber auch nicht so viele Mütter vor 34 Jahren berufstätig waren.
Richtig, ne? Ganz
und
genau.
Die haben dann die Kinder
da war der Mann
gehabt.
Halt dann nur unterwegs.
Da war Kindergarten halt eher so extra, extra.
Ja, genau.
Und dann, genau, also da waren halt nicht so viele grünschnoddrige Kinder im Kindergarten. Ja, ist einfach so. Oder Läusekinder. Ich meine, manchmal habe ich auch wirklich den Eindruck, die Eltern sind so getrieben von ihrem beruflichen Erfolg oder ihren Verpflichtungen halt auch, also wirklich Notwendigkeit, dass sie sagen, okay, ich habe da irgendwie, irgendwas habe ich so was Weißes, Kleines, Perliges durchschimmern
sehen.
Egal. Egal. Also es wird eine Schuppe sein. Es ist eine Schuppe. Wir sagen jetzt einfach, es ist eine Schuppe.
Ja, glaube ich auch. Und dann, ich glaube, dann grassiert das halt so.
Ja.
Und das war früher wirklich, wie gesagt, das sind nur meine Thesen, anders. Naja, das nur so als kleiner Side-Fact.
Hattest du Windpocken?
Weiß ich nicht mehr.
Ich hatte Windpocken. Damals wurde man da irgendwie nicht gegen geimpft.
Ja, doch, ich schon.
Ja, aber freiwillig. Jetzt ist es, glaube ich, verpflichtend. Kann das
jetzt
sein?
Jetzt ist es verpflichtend. Ja, sonst kommst du nicht mehr in die Kita rein.
Richtig, richtig. Wie Mumpsmasern röteln auch. Und was war das noch? Hepatitis, nee, keine Ahnung. Aber das hatte ich auf jeden Fall. Und wir hatten alle Windpocken. Alle. Und teilweise wurden ja auch, so habe ich zumindest, sagt man so, gehört, munkelt, dies, das. Man hat dann die Geschwisterkinder einfach in den gleichen Raum gesteckt wie die infizierten Kinder, damit die einmal alle damit durch sind. Das kriegst du ja nur einmal im Leben.
Ja, ich habe letztens von jemandem gehört, es gab Rötelpartys.
Das hört sich schon fies an.
Dass sich die Kinder gegenseitig anstecken und dann so, denk dir mal, wie wir heute damit umgehen. Weißt du, so, wenn du so am anderen Ende vom Ort jemanden siehst, so, Hallo, nee, nicht näher kommen.
Nee, sie hat einen Schnupfen, geh mal weg.
Also ich bin ja selbst so, deswegen, ich lache über mich selbst. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis.
Windpocken und Rötelpartys und dann bist du fast in den Knast gekommen, wenn du an Corona, als Corona war damals noch, mit 5 Leuten Weihnachten gefeiert hast.
Ja, nicht zu vergessen, wenn du nachts laufen gegangen bist. Das finde ich auch immer noch unverzeihlich.
Geht gar nicht, sowas. Nee.
Aber gut, ich kann ja jetzt mal anfangen mit so einer kleinen Rundumschau, ne?
Mach.
Also, wir haben ja alle mitbekommen, der Frust der Deutschen wächst. Das hat jetzt auch irgendwer mal mit Daten unterfüttert. Das, was eigentlich eh schon jedem klar war, hat allerdings eine weirde Ableitung getroffen, meiner Meinung nach. Mhm. Dann ist ja wieder ganz Link dann jetzt aufgeregt, weil sie alle ihre Valomat-Ergebnisse teilen, beziehungsweise nicht alle, sondern ein paar, dazu später mehr.
Nur die guten Menschen.
Nur die guten, richtig. So, dann gab es so einen Nackedei-Auftritt, dazu auch dann mehr, weil wir müssen ja auch die, wie soll ich mal sagen, die etwas flexibleren im Niveau abholen und einbinden, weil da fühlen wir uns ja auch total, wie soll ich mal sagen, mit eingebunden, ja. Ach genau, und dann gibt es von einer Fastfood-Marke ein neues politisches Format, möchte ich fast meinen. Und da geben wir auch noch unsere 2 Cent zu ab.
Ja, ist wieder, also ich glaube, wir reden heute genauso viel oder wenig über Politik wie beim letzten Mal. Weil richtig. Das ist einfach, also wirklich, wir können auch nicht anders. Ja, wir sind
das
ja
Leben
so,
existiert nicht mehr ohne Politik.
Nee, es ist wirklich überall und nirgendwo. Es ist wirklich überall, aber es führt nirgendwo hin, so würde ich sagen.
Deswegen sind doch alle so frustriert, da schließt sich der Kreis.
So, nämlich, ne? Ja. Weil die ganzen öffentlichen Streitereien ja auch jedem unter die Nase gerieben werden. Pass auf, es ist so, die Werben und Verkaufen, eines unserer Lieblingsblättle, titelte Frust der Deutschen wächst. Und Marken müssen reagieren. So, die haben sich das sogenannte Edelman Trust Barometer, vorgeknöpft. Die aktuelle Umfrage, die Ergebnisse aus 2025 und sich das mal durchgelesen und daraus eine Ableitung getroffen. Eine These oder eine Erkenntnis, die Edelman Trust beziehungsweise das Trust Barometer getroffen hat, war: Die Mehrheit hegt Groll gegenüber Regierung, Unternehmen und den Wohlhabenden. 69% der Deutschen hegen einen mittleren bis großen Groll, da sie glauben, dass Regierung und Unternehmen eigennützig handeln und Wohlhabende unfair vom System profitieren, während die Allgemeinheit leidet. Und eine andere Erkenntnis war, fast 4 von 10 Befragten befürworten feindseligen Aktivismus. 38% in Deutschland befürworten Maßnahmen wie Online-Angriffe, gezielte Desinformation, Gewaltandrohung und Sachbeschädigung, um Veränderungen zu erreichen. Diese Haltung ist in Deutschland besonders bei den 18- bis 34-Jährigen verbreitet, von denen nur 59% solche Maßnahmen gutheißen. Da musst du dir jetzt mal ganz kurz im Ohr zergehen lassen.
Also, sorry, eingeratzt.
Wir lassen diese Erkenntnisse, und das war ja nur 2, ne, einfach mal auf uns wirken. Jeder kann sich seinen Teil dazu denken. Jetzt frage ich dich aber, Stefanie, woher kommt das denn, dass ein so großer Anteil der deutschen Bevölkerung einen Groll gegen Unternehmen und die Wohlhabenden hat? Wie kann das denn sein?
Ja, also der Artikel wäre ja erstmal deutlich kürzer, wenn man mal feststellt, gegen wen Deutsche keinen Groll haben. Dann wäre das ein 2-Zeiler, Punkt 1. Ne? Und selbst da müsste ich krass überlegen, was ich mir dann in den einen Satz reinknalle. So, dann. Ich bin dem müde, dass wir immer über die gleichen Dinge sprechen. Ob das ist, dass Deutsche gefrustet, also jetzt nicht wir zwei auch, aber so, wir machen das ja, weil irgendwer es lustig findet. Wenn man jetzt die Tagesschau guckt, findet das ja keiner richtig witzig. Und wir kreisen ja immer wieder um uns selbst. Also heißt, diese Erkenntnisse, die jetzt noch dann mit 3n=3 weiter unterfüttert wurden, ne, die haben wir ja jetzt auch schon seit gefühlt, keine Ahnung, mindestens 3 Jahren auf dem Tisch jeden Tag. Und es geht mir auf den Sender, dass ständig so Stimmung gemacht wird, weil nichts anderes ist es teilweise auch, gegen Unternehmen, gegen die Reichen, die Wohlhabenden, wo ich mir denke, was ist denn der Mehrwert von dieser Spaltung? Es bringt doch nichts.
Nee, dieses Trust-Barometer, das beweist jetzt mit Daten, dass das Narrativ von böse Unternehmen, scheiß Kapitalismus, die Reichen offensichtlich sehr gut verfängt. Und da ist dann auch so meine Frage an der Stelle, weil ich meine, in den sozialen Medien sieht man sehr viele Leute, die sich öffentlich positionieren, welchen Kanzler sie wählen wollen, welche Partei sie wählen wollen, wie blöd Unternehmen, wie blöd Wohlhabende und generell alle. Der Kapitalismus ist. Was glauben die denn, was das für einen Effekt hat? Also das sind ja, das macht mich so fertig. Das sind alles keine blöden Leute. Und ich meine jetzt nicht, dass das dumm ist, an das Gute zu glauben oder was auch immer sie für gut halten oder so. Aber dass sie offensichtlich nur einen Meter weit denken und danach hört es halt auf. Und sich nicht darüber bewusst sind, was für Konsequenzen das hat. Und wenn du halt hingehst und sagst, ja, die so und so ein großer Teil der Deutschen findet Unternehmen und die Wohlhabenden Kacke. Und dann hast du da drunter die Zeile stehen, die 18- bis 34-Jährigen, also jeder vierte Deutsche, findet es völlig legitim, Gewalt anzuwenden. Das ist ja eine witzige Mischung irgendwie. Auf die habe ich nicht so richtig viel Bock.
Ja, das Thema ist schon wieder so überkomplex. Kennst du das, dass ich mir einfach so denke, oh, dann müsste man sich jetzt ja auch wieder angucken, welche Fragen wurden denen gestellt. Also erstmal müsste man sich angucken, wer sitzt denn bei diesem Edelman da in der Jury, ja? So, von wem kommt denn der Club? So, das wissen wir ja spätestens seit dem Forsa-Institut, ne, dass das nicht gerade irrelevant ist. Ja. Naja, und genauso müsste man das übrigens hier auch machen. So, man müsste sich einmal damit auseinandersetzen, wer wurde denn genau befragt, was waren denn die Fragen, weil wir wissen ja seit Arthur Schopenhauer traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So. Und wenn wir das einmal gemacht haben, dann können wir uns weiter darüber aufregen, was die Leute geantwortet haben. So, und alleine schon, dass das nicht gemacht wird initial, macht mich schon nervös, weil ich mir denke, dann sind vielleicht 50% der Statistiken auch gar nicht valide. Und dann ist es ja so, diese Statistiken, die werden ja eigentlich nur dazu genutzt, eine vermeintlich allgemeingültige Sicht auf etwas zu bestätigen. Also das sind ja häufig aus meiner Perspektive jetzt keine Statistiken, die eine offene Frage beantworten möchten, sondern es gilt ja häufig darum, ein gesellschaftliches Narrativ zu bestätigen. So. Und das war ja ganz lange Zeit, ja, die jungen Leute, oh, die sind alle so lieb und so liberal und so frei und so grün. So. Und dann kam ja die letzte Wahl. Ach so, ja, ups. Doch
die
nicht.
Haben die FDP gewählt.
So, dann hat man erstmal gedacht, ja komm, wir nehmen noch die 12-Jährigen mit in die Wahl und geben denen Stimmrecht. Bis man dann festgestellt hat, ach so, ups, haben uns ein Eigentor geschossen, weil die sind ja gar nicht so grün und liberal, wie wir dachten. Und das so alles, weißt du, wir kommen ja immer wieder gesellschaftlich zu denselben Punkten zurück. Und mich macht das so müde. Weil ich mir so denke, es leidet ja auch keine Sau irgendwas ab. Und ich finde auch dieses, es wird ständig über Gesellschaftsspaltung gesprochen, aber das macht ja Gesellschaftsspaltung, indem man so eine Statistik dann wieder publiziert, wo dann wieder drin steht, wie unterschiedlich Männlein, Weiblein wählen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Da kursiert jetzt auf LinkedIn, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, so ein Video, wo eine Frau auf der Deutschlandkarte kennzeichnet, wie wählen Frauen und wie wählen Männer. So, da denke ich mir, inwiefern ist das jetzt von Relevanz? Also A, wundert es mich nicht, so hat mich jetzt null gewundert. Und B, was ziehen wir denn daraus? Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, die wir entweder nicht ändern können oder von denen wir gar nichts rausziehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich meine, Edelman ist eine amerikanische Kommunikationsagentur, die in den 50ern gegründet wurde. Also wüsste ich jetzt nicht, was die für ein Interesse hätten, da dann nochmal irgendwie Stimmung zu machen. Ich kann
ja
weiß jetzt nicht.
Macht ja auch viel Stimmung gemacht, ne?
Ja, das stimmt. Also umgekehrt, wie es das war so. Aber um zurückzukommen zu unserem Eingangsartikel, die Wärme und Verkaufen hat sich ja dieses Edelman Trust Barometer genommen und daraus eine Ableitung getroffen. Und diese Ableitung heißt,
das find ich
Marken
witzig.
Müssen reagieren. Ja, Deutsche sind frustriert und aufgebracht. Das nimmt auch Marken deutlich mehr in die Verantwortung. Nur verkaufen reicht nicht. Wir haben das ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass wir nicht besonders viel davon halten, wenn sich kommerzielle Marken in den meinungsbildenden Prozess der politischen Teilhabe einmischen. Und dann insbesondere nicht Wahlwerbung machen sollen. Ich kann es verstehen, wenn sich Unternehmen dazu bemüßigt fühlen zu sagen, geht wählen. Damit kann ich noch leben. Einfach aufzurufen, es ist wichtig, Demokratie zu schützen. Demokratie bedeutet mitmachen. Deswegen geht jetzt hier jeder wählen. aber auch nicht mit der Konnotation, damit nicht die Falschen gewählt werden. Da würde ich schon wieder sagen, nein, das heißt, das ist nicht im Hoheitsgebiet kommerzieller Marken. Nee. Nee. Eine Wahlempfehlung abzugeben gegen bestimmte Parteien, gegen bestimmte Personen oder dafür Werbung zu machen. Das geht, da verschwimmen zwei Grenzen miteinander, die ich auch rechtlich ganz schwierig zu vereinbaren finde. Und wie dann die Werben und Verkaufen ausgerechnet. Ich meine, natürlich ist das eine tolle Industrie. Das ist mindestens eine Zusatzkampagne für jede Agentur, wenn eine Marke ankommt und sagt, lass uns mal irgendwie was für so die Demokratie tun. Ja, so wertebasiert. Lass uns mal positionieren. Lass mal ein bisschen Haltungsmarketing machen. Da wird eine Agentur ja nicht sagen, nee, komm, also was hast du jetzt damit zu tun?
Die 50.000 Euro Budget möchte ich nicht.
Ja, wenn, also, oder den 1,5 Millionen Euro TV-Flight, den möchte ich jetzt nicht. Nee. Wird ja keine Agentur sagen, die sagen, ja geil, komm, lass machen. Ja. Also da wäre ja jede Agentur irgendwie doof und müsste wirklich irgendwie Chuzpe und Haltung zeigen, wenn sie sagt, nein, wir finden, ihr habt im Prozess der politischen Meinungsbildung nichts verloren. Da wäre ja dann, würden die sagen, das, was du immer sagst, ne, Maridiot, schwing ne Hut, wir suchen uns an einfach eine andere Agentur.
Die sich freut über den 1,5 Millionen Etat.
Aber wie kommt denn diese Marketing-Bubble? Und die Werben und Verkaufen ist ja auch nur ein Stellvertreter davon. Die ist ja auch nur ein Outlet, irgendwie so ein nützlicher Idiot für die Selbstpositionierung anderer. Wie kommen die denn da drauf, dass Marken... Erstens mit der These kann ich noch leben. Marken haben eine Verantwortung. Das ist aber ein sehr generischer, allgemeiner Satz. Den kann man unterschreiben, kann man aber auch lassen, weil er sagt ja eigentlich nichts aus. Wie kommen die denn darauf, dass Marken sich dahingehend einbringen müssen? Warum haben sie eine Verantwortung darüber, wie die Laune im Land ist?
Also ich glaube zum einen, weil sie keine anderen Ideen haben, Punkt 1, das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt. Die ganze Branche ist einfach total boring aktuell, so. Vielleicht ist da jetzt einfach ein Loch im Kalender, Punkt 1. Punkt 2, die Anspruchshaltung, dass sich jeder Hennes, inklusive auch jeder Hennes-Marke, da draußen politisch positioniert, die war ja noch nie größer. So, also wenn man sich nicht politisch auf irgendeine Art und Weise äußert, das ist ja die Anforderung, besteht ja auch extrem an Influencer. Ne, also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert und ein Influencer möchte sich warum auch immer nicht dazu äußern, dann kriegt er ja instant Nachrichten. Was bist du für ein Schwein, dass du nicht sagst, wie schlimm. So, wo ich mir denke, ihr habt sie nicht mehr alle. Ihr wisst doch gar nicht, was jetzt gerade abgeht. Vielleicht ist irgendwer gestorben im Familienkreis. Vielleicht möchte die Person aber auch einfach nichts dazu sagen. Also das heißt, diese Anspruchshaltung, die war ja erst gar nicht so stark vertreten. Dann ist sie auf Personen gegangen, also auf alle anderen Personen im Umfeld. Und das wurde immer weiter. Und dann ist sie auf Marken übergesprungen. Und ich glaube, Marken empfinden dann wie so einen fiktionalen Marktdruck, dass sie sich dazu positionieren müssen. Weil ansonsten wird ihnen vorgeworfen, dass sie dazu keine Stellung beziehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das ja auch in so einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Ne? Also wenn die Welt was bewegt. Ich erinnere mich an Benetton in den 90ern. Ne, wir haben eine Riesenkampagne erstmal mit diversen Models gemacht, also auch schwarzen Models. Ja. Und dann dazu noch eine Riesenkampagne gegen HIV. Und dann, falls du dich noch erinnerst, in den jüngeren 2010ern diese große Kampagne von Dove, wo sie weibliche Models in verschiedenen Größen halt hatten, verschiedenen Konfektionsgrößen und auch mit verschiedenen Hautfarben. Und das war auch total revolutionär. Ich finde nur, der große Unterschied ist einfach da, das waren Themen, die haben die Welt bewegt. Irgendwie, das war irgendwie überall. Das war so omnipräsent. Und dann sind halt Marken hingegangen und haben gesagt, so, jetzt ist mal hier irgendwie auch so eine Zeitenwende. Aber das war ja nicht politisch oder parteipolitisch.
Das war eher gesellschaftlich.
Ja, genau.
Ja, das ist der Unterschied.
Das war soziokulturell. Ja. Das waren die Themen, die so eine Allgemeinheit irgendwie auch beschäftigt hatten und finde ich auch zu Recht durchschlagenden Erfolg hatten. Wobei sie ja extrem stark sehr dafür auch kritisiert wurden. Nur das, was jetzt halt hier gerade passiert, das finde ich, es geht irgendwie in eine völlig falsche Richtung.
Ja, ich glaube, damals waren das ja wie so Leuchttürme. ne, da hat sich so der eine oder andere so ein bisschen dran gerieben, weil das war irgendwie ungewohnt, das war gesellschaftskritisch und so. Und deswegen waren das eher so vereinzelte Marken, die das aber häufig per se schon in ihrer DNA hatten. Also zum Beispiel ein Darf, das ist ja Teil deren Marken-DNA, dieses ganze Thema weibliche Formen, weibliche Körper und so weiter. Das kommt jetzt ja nicht nur daher, dass irgendeinem Hennes oder einer Lieschen Müller zwischendurch mal aufgefallen ist, lass jetzt mal machen, weil hip. So, das ist der große Unterschied.
Nee, aber das war ja auch ein Prozess.
Das ist ein Prozess. So, genau. Und danach haben sich andere Marken gedacht, die das vielleicht auch noch so halbwegs in ihrer DNA hatten oder zumindest so relativ nah am Markenkern oder am Produkt, lass sowas auch machen. Da hat man sich auch noch vielleicht bei der einen oder anderen gedacht, ach ja.
Bei Benetton war es im Claim, United Colors of Benetton. Also wenn nicht so eine Marke dafür irgendwie für Vielfalt und für die verschiedenen Hautfarben und gemeinsam alles Werbung macht oder im Sinne sich dafür einsetzt, Wer dann? Also ja, hat aufgepasst.
Da war das ja noch so im Markenkern, das meine ich, ne?
Ja.
So, und dann wurde das aber, ging es immer weiter weg und irgendwann hat es jede Kaugummi-Marke gemacht. Und dann, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn es alle machen, wird's halt scheiße.
Ja, vor allem wird dann auch deutlich, wie viele Marken nie diese Markenkernarbeit gemacht haben.
Ja.
Die haben einen Slogan oder Claim, die haben ihre Farben, die haben ihre Schriften. Dann, also, und dann wird's aber auch schon wieder knapp. Dann haben sie vielleicht noch irgendwo, so hören wir uns an, Tonality und so. Aber wirklich hinzugehen, zu sagen, das sind wir im Kern unserer Marke, das ist unsere DNA. Und das wird sich auch die nächsten 15 Jahre höchstwahrscheinlich nicht ändern. Und alles, was wir tun, das muss Punkt A auf diesen Markenkern einzahlen und Punkt 2 auch auf die Ziele, also messbaren Ziele, die wir haben. Und wenn du diese Arbeit nicht machst, dann bist du halt wie so ein Fähnlein im Wind und lässt dich von jeder zeitgeistigen Strömung mitreißen. Und dann wirst du unglaubwürdig, dann hast du kein Fundament. Und meine These ist, diese Marken sind auch relativ zügig weg vom Markt, wenn die Generation oder die Zielgruppen mit dem passenden Gedankengut erwachsen werden oder sich oder ein anderes Gehaltsgefüge plötzlich haben oder sich einfach umorientieren, dann werden die sehr, also dann sind die sehr schnell wieder weg vom Markt, solche Marken.
Ja, das sind halt so Wendehälse. Das ist so, dann kommt einer aus dem Unternehmen auf die Idee, der irgendwie politisch interessiert ist, boah, wir müssen doch dazu was sagen, lass das machen. Und dann gibt es halt auch kein Dokument, das sagt, nein, wir haben ja mal definiert, wir äußern uns nicht politisch oder keine Ahnung was, sondern dann hängt es halt so von der politischen Meinung vom Vorgesetzten ab, also höchst individuell, ne, und höchst abhängig von der, keine Ahnung, politischen Couleur des Vorgesetzten, ob man das dann macht. Und dann macht man das und dann kriegt man vielleicht darauf negatives Feedback und danach wird halt gar nichts mehr gepostet, weil das war ja dann ein Shitstorm. Und diese Dynamik, die ist wirklich, wirklich fast schon toxisch.
Toxisch, super. Also das ist ein gutes Stichwort, was du sagst. Diese, ich finde, das ist so verwerflich, dass ganz viele Menschen im Marketing, in den Unternehmen selber, die Marke als Vehikel nutzen, um ihre persönliche Meinung zu XYZ massenwirksam zu verbreiten. Das ist ja das, was passiert. Also bestimmte Marken ziehen bestimmte Leute an, bestimmte Startups ziehen bestimmte Leute an und du stellst ja auch nur jemanden ein, von dem du sagst, der passt zu uns, was auch immer passend ist. So, und dann hast du halt ein bisschen Handhabe und Budget im Unternehmen oder du machst halt alles selber, bist der CEO-Eigentümer, ist ja auch irgendwie total Wurst, aber du nutzt dann ja diese Marke als Kanal, weil du selber kein berühmter Schauspieler bist und eine Plattform hast, dann nimmst du halt die Marke als Plattform, um deine persönlichen Ansichten über alles Mögliche zu positionieren. Und das, finde ich eigentlich, ist so das Schlechteste, was man machen kann. Also dann hat man aus meiner Perspektive gar nichts im Marketing verloren, sondern muss vielleicht mal einfach so eine Familienaufstellung nach so und so machen und mal gefragt werden, Mausi, hast du eventuell so ein kleines Anerkennungsdefizit? Wurdest du nicht für die Hauptrolle genommen in der Theater-AG damals?
Aber ich glaube, genau dieses Anerkennungsdefizit, wir Menschen sind ja sehr simple Wesen, also bis auf uns beide haben Menschen ja den Willen, anderen zu gefallen. Ne? Also wenn man sich jetzt uns gerade anguckt, das kann man von uns wirklich nicht behaupten. Ne?
Nee.
So, das scheint
also äußerlich und innerlich nicht. Also
herzlich hinten rumzugehen, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Bei anderen Menschen ist das aber so. Und ich glaube, daher rührt das ein Stück weit auch, weil der Mensch möchte irgendwie Teil von einer Gruppe sein, der möchte gefallen, der möchte so part of a movement werden, so. Und ich könnte mir vorstellen, oder das ist jetzt eine These, ich habe jetzt noch keine Edelman-Studie dazu gesehen, dass auch dann so ein Social-Media-Manager, und das meine ich gar nicht despektierlich, dann auch mit seiner Marke, ne, so als repräsentatives Instrument von ihm selbst oder von ihr selbst, auch gefallen möchte. Und die möchten dann halt auch den Freunden das schicken. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das auch einfach so ein urmenschlicher Instinkt. Weil wenn man jetzt von außen drauf guckt, denkt man ja eh, alle sind links, grün, reiche Scheiße. Ne? Mhm. So. Und dann möchte man vielleicht doch einfach dazugehören. Weißt du, was ich meine?
Ja, unbedingt. Wir wollten doch auch früher alle auf dem Gymnasium
so
zu der coolen Clique gehören. Also ich gehörte dann überraschenderweise nicht dazu.
Sahst du damals auch schon so aus?
Nee, noch schlimmer. Ich hatte eine Zahnspange, eine Brille und Haare bis zum Pöter. Aber halt auch in meiner Naturhaarfarbe. Und meine Naturhaarfarbe ist so...
Wie meine jetzt?
Ja, also wenn Antimaterie eine Farbe hat, das ist meine Haarfarbe. Ja. Einfach nicht. Meine Haarfarbe
in
der Skalierung beim Friseur, wenn du so ein Buch hast, wo du eine Haarfarbe aus und dann steht daneben so nicht.
Ja, das ist einfach so null. Oder wenn man es in einer EKG-Linie ausdrücken möchte, das ist unsere Haarfarbe. Das ist auch so, wenn man zum Friseur geht und so sagt, ja, also ich möchte nicht so ganz weit von meiner Naturhaarfarbe weg.
Und er sagt so, doch, möchtest du.
Der so, was bedeutet das denn jetzt genau?
Was ist das überhaupt? Ich sehe gar nichts. Das ist ein schwarzes Loch auf deinem Kopf.
Naja, das aber nur so als Side-Fact. Also heißt...
Nee, also ich finde es auch wirklich schwierig. Ich weiß, das Wort tendenziös, das wurde sehr versaut, aber es ist ja eigentlich ein sehr neutrales Wort, ne? Genauso wie Populismus eigentlich kein politisches Vorzeichen hat. Aber ich finde, so eine Headline in so einem Werbebelettle, muss ich einfach mal so sagen, das finde ich tendenziös. Also wenn du aufrufst, dass Privatwirtschaft Verantwortung nehmen soll, das ist ja das Witzige. Sie nehmen die Edelman Trust Studie als Basis für diesen Artikel. In dieser Studie steht, dass die Leute einen Hals auf Unternehmen haben und die Werben und Verkaufen sagt, die Unternehmen müssen jetzt wirklich mal in die Verantwortung gehen. Hä? What?
Jemand versteht das auch alles gar nicht. Und Nein. Vor allen Dingen, mir geht das auch auf den Nerv, dieses ständige, wie soll ich mal sagen, Schlechtreden von Unternehmen. Ich bin die Erste, die auch mal sich kritisch äußert oder in vielen Unternehmen den Finger in die Wunde legt. Ja, so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir uns auch immer darüber bewusst sein, was diese Unternehmen auch leisten. Bei allem, was sie bestimmt auch nicht gut machen. Da bin ich, wie gesagt, die Erste. Nichtsdestotrotz schaffen sie ja von dem einen oder anderen, der diesen W&V-Artikel liest, den Arbeitsplatz. Ja?
Ja.
So. Weil sonst
oder sind die Agentur dieses Unternehmens genau. Oder wie auch immer. Es ist halt alles irgendwie nicht richtig weit gedacht.
Und wenn mir noch einer, wirklich, und da geht's mir nicht drum, dass ich der größte Fan vom Springer Verlag bin, ne? Aber wenn mir noch einer sagt, die Bild sei bäh, aber für den eigenen Kunden da sehr gerne Anzeigen schaltet, dann kriege ich einen über mich.
Ja, kriegst du einen über, ich kriege da auch einen unter mich.
Ja. Wirklich, das ist einfach bigott. Und dass den Menschen das, wenn die das schreiben bei LinkedIn, um ihre vermeintlich weiße Weste wieder ins Schaufenster zu stellen, dass denen, dass die das nicht, wirklich, das springt einen doch an, diese Doppeldeutigkeit.
Ich glaube, denen geht's gar nicht anders als uns. Die sind sehr verwirrt von der aktuellen Situation. Ja, nur man braucht, also ne, den einen gelingt es besser, den anderen gelingt es weniger, ein bisschen Selbstdistanz zu wahren. Und wenn du halt gerade keine andere Themen hast,
kann man das Valomat-Ergebnis auch teilen?
Dann kann man auch das Valomat-Ergebnis teilen. Ich habe den Valomaten gemacht. Ich habe den, glaube ich, dreimal hintereinander gemacht, um zu gucken, wie denn so. Und ich habe festgestellt, wenn man Bock hat, dieses Valomat-Ergebnis zu posten, damit man seine rein weiße Weste irgendwo ins Schaufenster stellen kann, dann kann man das auch tun. Dann steht da nämlich ganz vorne dann erst die Grünen und dann die SPD und dann vielleicht noch irgendwie die Linke und dann ganz unten die Bäh-Parteien. Ja,
richtig. Also die vermeintlichen Bäh-Parteien. Mit 1%.
Ja, nur, ne, also was ist das jetzt für eine neue Mode, das Valomat-Ergebnis? Was soll das? Also wirklich?
Ja, das zahlt doch wieder auf dasselbe ein. Das ist doch wieder Gutmensch-Mentalität. Wir alle können uns dann wieder hinlegen und weiterschlafen, weil wir ja dann in dieser Bubble uns alle gegenseitig bestätigt haben, wie cool und wie rein und wie toll und was für tolle Werte wir haben und wie schlecht die anderen sind. Das ist doch eigentlich das, was da mitschwingt. Und ich muss ehrlich sagen, mich interessiert's auch gar nicht, was der Henning jetzt von irgendeinem Mittelstandsunternehmen, Head of Marketing, hat noch nie in seinem Leben mal selbst eine Anzeige eingestellt. Was der wählt, juckt mich nicht.
Nie selber am freien Markt 1 Euro erwirtschaftet, ja, genau. Aber schön die FDP bashen. Nee, ist klar. Weißt du, da sind wir auf deinem Arsch gesessen, schön vermögenswirksame Leistungen erhalten oder irgend so ein Scheiß.
Ja.
Und dein öffentliches Verkehrsmittelticket auch noch subventioniert bekommen, kriegst die Hälfte deiner TK-Beiträge, Technikerkrankheit.
Damit ist nicht Tiefkühl gemeint.
Nee, ich meine, Tiefkühlbeiträge kriegst du auch noch erstattet. Halt mal echt
die Goschen.
Ja. Also wirklich.
Nee, es ist so, es nervt einfach so. Und bald, wirklich, dann mache ich einfach mal so eine Collage mit allen Valomat-Ergebnissen, die ich gefunden habe. Und dann, These, wir wissen ja ungefähr, weil Deutschland ist auch so flexibel wie ein Stab von einem Besen, ja?
Wie eine Bahnschranke.
Wie eine Bahnschranke, so. Heißt, wir wissen jetzt ja ungefähr, wo es uns am 23.02. hinführen wird.
Ich weiß das nicht.
Ja, so
ich
im
bin
Groben.
Mir da nicht sicher. Ich glaube, man kann die Leute halt auch richtig sauer machen und dann machst du genau das Gegenteil. Also wenn es nicht zu der diesjährigen Bundestagswahl passiert, dann passiert es in 4 Jahren. Und dann ist die Kacke richtig am
Aber
am
sagen Dampfen. Wir mal, wir wissen das jetzt ja ungefähr. Nehmen wir es einfach mal so an. So, und dann möchte ich gerne eine Collage bauen mit den ganzen Wahl-O-Mat-Ergebnissen. Einfach fragen, wo wart ihr? Was ist denn los? Weil irgendwie gibt's da ja so eine Differenz.
Ja.
Das finde ich auffällig. Und weil dann ist ja vielleicht für den einen oder anderen, macht's ja dann Klong, obwohl wahrscheinlich nicht. Dass man sich die Frage stellen könnte, warte, haben vielleicht nur die einen ihr Valomat-Ergebnis geteilt und die anderen nicht? Komisch. Wirklich, ich kann das nicht. Das ist doch einfach nur die ganze Zeit eine Selbstbestätigung. Wir regen uns und auch völlig zu Recht über die politische Einflussnahme von TikTok auf. Ja, weil man auf dieser Plattform konstant bestätigt wird.
Ja, klar.
In dem, was man denkt, wovon man überzeugt ist und so weiter, an was man glaubt. Aber wir machen es doch selbst die ganze Zeit.
Das ja, ist
aber
LinkedIn ist doch nichts anderes.
Genau.
Also ich meine, da kriegst du doch auch nur die Beiträge angezeigt, die LinkedIn als für dich relevant hält. Das kann man ja einstellen, ne? Ob die neuesten oder die relevantesten. Und die relevantesten sind die, mit denen du am meisten interagierst. Und am meisten interagiert man entweder mit den Leuten, auf die man gar keinen Bock hat, oder die, die man andauernd nur bestätigt und so Sachen runterschreibt. Oh, ganz wichtig, dieser Beitrag, Herzchen, Herzchen, Herzchen.
Ja, wir wollen entweder Beiträge, wo wir drunter schreiben, oh, noch nie warst du mir so nah. Oder wir wollen Beiträge, die unseren Puls innerhalb von 20 Sekunden auf 380 ansteigen lassen.
Und dann so, stirb.
Beides ist toxisch. Ja, so. Deswegen vielleicht machen wir uns einfach mal Gedanken, ob es nicht auch ein Weg sein könnte, den Kopf ein wenig zu öffnen und auch mal mit jemandem einfach auch gerne, übrigens, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, ich denke mir immer, bei diesen ganzen Heinis, die dann da drunter schreiben, wenn du ein Issue hast, dann schreib doch einfach mal der Person eine DM.
Ja,
dann und nicht doch einfach mal mit der.
Ja. Aber nein, das ist es ja. In der DM, da müsste man sich ja ernsthaft für die Sache und für die Person.
Richtig, das ist nämlich aber nicht der Fall.
Aber ja. Du willst ja die Bühne. Du willst ja auf der Bühne streiten, damit es jeder sieht und damit jeder, die sagt, ah, du hast total recht, stimmt, der andere ist richtig doof. Ich kann übrigens auch mal empfehlen, ich habe das früher sehr häufig gemacht, mittlerweile nicht mehr, seit es so diese ganzen Sharecars und so gibt, mache ich das nicht mehr so viel. Aber ich bin früher relativ viel Taxi gefahren. Also nicht ich selber, sondern ich wurde Taxifahrerin. Ich war keine Taxifahrerin.
Mit dem Look auch, oder?
Nee, mein Taxi, weißt du, ich hatte so eine Holzperlen-Sitzmassage, Aufliege, Dingsbums. Und dann auch noch so ein Fellding
ja,
und mein Lenkrad. Richtig ekelig. Und mein Taxi hat die ganze Zeit nach Wurst gerochen.
Nee, dann hast du so einen ekelhaften, das ist wirklich, ich möchte jetzt hier einmal einen Appell senden. Bitte lasst diese Geruchsbäumchen.
Das ekelhaft. Ist
abartig.
Und wenn ihr es macht, nicht Vanille. Ekelig. Da kriegst du richtig direkt Kopfschmerzen.
Vanille riecht wie dieses, wie hieß das nochmal, nicht Essenz Deo, was wir alle in den 90ern.
Impuls Deo. Also, ich wollte aber eigentlich sagen, als ich damals noch öfter in ein Taxi eingestiegen bin, da habe ich mich relativ viel mit den Leuten da auch unterhalten. Und ich finde, das ist total cool. Weil normalerweise sprichst du ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, den Busfahrer an, so, lass mal über Politik reden. Aber mit Taxifahrern oder Taxifahrerinnen kommt man ja schnell ins Gespräch. Die mögen das auch. Und häufig hast du da Menschen anderer Ethnien oder aus anderen Ländern sitzen. Das ist, scheint so irgendwie in der DNA des Taxifahrers zu sein. Und deren Perspektive mal mitzukriegen und vor allem mal nicht die eigenen Vorurteile bestätigt zu bekommen oder den eigenen Bias, das fand ich immer als total erhellend und abwechslungsreich. Heute passiert das halt nicht mehr so viel. Mit wem unterhält man sich denn noch im wahren Leben, außer du bist, weiß ich nicht, Hundebesitzer auf der Hundewiese? Ja. Oder mit Mutis, die auch ein Baby haben.
Richtig. So, und auch dann sprichst du jetzt nicht direkt über die AfD. Wenn man jetzt mit
deinem. Was sag ich deine Haltung zur AfD? Oh, ist ja süß.
Du weißt, wenn du jetzt gerade am Wickeltisch zusammenstehst, denkst du ja auch nicht, hör mal, wie ist eigentlich deine Meinung zum Höcke? Sagst du ja nicht in der Regel, ne?
Halt immer vor, was in so einem Krabbelcafé. Sag mal, los, die Petri, die sieht man auch gar nicht mehr.
Aber jetzt, das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, weil, wie soll ich mal sagen, ich finde das, ehrlich gesagt, total spannend, mich mit Menschen zu unterhalten, die nicht das wählen, was ich wähle oder die politisch wirklich eine andere Gesinnung haben. Also heißt, wenn ich jetzt in so ein Taxi mit so einem Holz, mit so einer Holzmatte da einsteigen würde, ne? Mhm. So, und dann würde mir der Taxifahrer einen vorlabern von endlich muss mal hier die Alternative ran und so. Ich fände das wirklich interessant, mich mit dem auszutauschen und zu erfahren, was trägt dazu bei, genau, dass er meint, die AfD wählen zu müssen. So, das, das würde, hätte ich wirklich das Gefühl, das würde meinen Horizont erweitern und mich bereichern, weil ich dann einfach vielleicht besser nachvollziehen könnte, warum jemand die AfD wählt. So, und ja, das genau, das checken wir halt nicht. Dass wir dadurch etwas bekommen und nicht etwas genommen bekommen.
Das, ich würde mich auch gern mal mit so einem Linksautonomen,
ja, ich auch,
unterhalten. Ja. Weil also das sind so Lebenskonzepte oder auch Freizeitkonzepte, die ich nicht verstehe.
Der Merz war doch mit dem Wüst in der Uniklinik Köln, weil es war Weltkrebstag vorgestern. Ja. Oder vorgestern, ihr wisst, zu der Aufnahme, egal. Und fanden vor der Uniklinik Köln wirklich die krassesten Demonstrationen fanden da statt, sodass gefühlt die ganze Kölner Umkreis mit allen Polizistinnen und Polizisten, die irgendwie gerade da waren, dahin fahren mussten. So,
weil das finde ich einfach unanständig.
Ich finde das einfach unanständig.
Also jetzt nicht wegen Merz und Wüst, sondern ich meine, das ist ein Ort, da liegen Menschen im Sterben oder versuchen
nicht durch.
Tja, vielleicht hätte ihn irgendwie so ein McDonald's-Lieferfahrzeug abholen können. So inkognito, um mal kurz den Schwenk zum nächsten Thema zu machen.
Ohne Witz, ey, die zwei, ne, Merz und Söder.
Merz und Söder lassen sich in letzter Zeit relativ häufig dabei filmen, wie sie genüsslich Fast Food dieser Kette McDonald's da in sich reinpfeifen. Und da würde ich jetzt grundsätzlich erstmal sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Lebensmittelentscheidung an dieser Stelle oder so ernährungsmäßig, jetzt auch nicht das beste Vorbild, aber okay, jeder Jack ist anders. Aber die machen das ja so, dass man auch sieht, dass sie bei McDonald's sind.
Richtig.
Und jetzt macht McDonald's den sogenannten Burger-Dialog. Es sind jetzt zwei verschiedene Themen. Zum einen frage ich mich die ganze Zeit, wenn Mr. Merz und Mr. Söder McDonald's-Produkte mitsamt Verpackung und Logo in die Kamera halten, wieso steht da nirgendwo Anzeige? Ist der Diplomatenstatus ein Garant dafür, dass man nicht Anzeige drüber schreiben muss? Was ist das überhaupt für eine Art von Zusammenarbeit? Ist es eine Zusammenarbeit? Das muss doch irgendeine Kooperation sein. Warum geht ein Spitzenpolitiker in eine Fastfood-Kette und isst da einen Burger und hält das Logo in die Kamera? Das ist mir nicht ganz klar. Und zum anderen, was wollen McDonald's jetzt gerade? Pass auf. Man findet es auch sonst nirgendwo anders in diesem Internet. Ich habe es gegoogelt ohne Ende. Man findet es nur bei LinkedIn. Da postet McDonald's in einer gesponserten Anzeige: Kanzlerduell bei McDonald's? Nicht ganz, aber fast. Selten war unsere Gesellschaft so gespalten wie heute. Doch McDonald's bleibt ein Ort der Begegnung, wo Menschen aus allen Lebenswelten zusammenkommen,
sich Pommes reinziehen
und gemeinsam Zeit verbringen. Genau hier setzt der Burger-Dialog an. Ich meine, ich liebe ja das Wortspiel, aber egal. Ein Live-Event mit VertreterInnen aus der Politik und bekannten InfluencerInnen, die für eine breite Sichtbarkeit und eine lebendige Diskussion sorgen. Gemeinsam bringen wir die Themen, ich bin noch nicht fertig, Stefanie, auf den Tisch, die die Gesellschaft wirklich bewegen. Wir laden Sie ein zum Mitreden und Mitgestalten. Haben auch Sie vor der Wahl noch konkrete Fragen an die CDU, die SPD oder die Grünen? Mehr Parteien gibt's auch nicht. Schreiben Sie in die Kommentare und diskutieren Sie mit. Hashtag McDonald's, Hashtag Burger-Dialog.
Aber da ist so viel falsch dran. Also Punkt 1, ich bin dem wirklich müde, dass ein Markus Söder jeden Tag in eine scheiß Wurst beißt, um irgendwelchen Veganern einen Haufen vor die Türe zu setzen. Ne? Wirklich, es langweilt mich.
Ich weiß es also Hashtag Nummer 1, also es scheint ja eine Veranstaltungsreihe zu sein. Ja. Ne, jetzt ist Nummer 1 Zukunft, ich habe auch einfach gesagt gerade Hashtag Nummer 1, das heißt Nummer 1. Zukunft und Zusammenhalt mit Philipp Amthor, ach, den Film war ja süß, Elvan Korkmaz-Emre von der SPD und Jamila Schäfer von Bündnis 90 Die Grünen stellen sich euren Fragen.
Aber da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als an so einem Samstag in die Meckes-Filiale zu fahren. Ich sag's, wie es ist. Also da wird ja wirklich a dream came true, weil dann kann man mit den Hanseln, am besten finde ich, dass die ja ungefähr so am Anfang schreiben, dass McDonald's ein Ort der Begegnung sei. So, als ob man sich da einfach so treffen würde, um eine gute Zeit zu haben.
Naja, also womit sie ja absolut recht haben und ich finde, das wäre auch essentieller Bestandteil ihrer Marke oder ihres Markenkerns, dort gehen alle Menschen hin. Also fast alle Menschen, außer die können jetzt nicht unbedingt, nee, ich habe jetzt niemanden, also ich meine, die haben auch vegane Produkte.
Ja, ja.
So, also im Grunde genommen gehen da alle Menschen jeglicher Couleur, jeden Formats, jeder Herkunft hin. Und das ist ja eigentlich was ganz Tolles. Ne? Also ich finde zum Beispiel Aldi Süd, das ist auch so ein Ort,
das
wo
stimmt,
einfach jeder hingeht. Ne? Und ich finde das auch wichtig, dass diese Marken signalisieren, zu uns kann jeder kommen. Wir sind nicht exklusiv.
Aber das ist ja eine andere Discussion.
Das ist eine andere, aber also deswegen, ich finde diese Herangehensweise oder dieses Statement erstmal gut. Und danach, das finde ich alles eigenartig, weil das klingt für mich, als hätte McDonald's original diesen Artikel von der Werbung und Verkaufen gelesen. So, wir müssen jetzt auch Verantwortung. Der Frust ist so groß, insbesondere gegen diesen ganzen Kapitalismus und die Unternehmen, deswegen machen wir als McDonald's so ein Format mit original 3 Parteien. Wo sind denn die anderen? Ach nee, die gibt's ja gar nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, der Vollständigkeit halber müsste da aber auch noch jemand von der FDP oder von der AfD sitzen, damit das ein tatsächlicher Bürgerdialog ist, weil ich nehme an, dass AfD-WählerInnen auch bei McDonald's essen gehen.
Das ist aber eine krasse These von dir.
Ja, und ich meine, die FDP-Wähler, wenn sie könnten, würden sie natürlich immer nur im KDW oben oder im Gosch oder wo
natürlich
auch immer essen gehen. Das wissen wir ja alle. Ja?
Ja.
Und nur die Currywurst mit Trüffelpommes und Blattgold, das ist ja klar.
Ist der richtige Weg.
Aber ich glaube auch die, wenn keiner hinguckt, dann mieten die sich so einen kleinen Smart, weil sie ihren Bentley in der Garage lassen und fahren damit zu McDonald's und ziehen dann eben nicht die, ich weiß nicht, Seven of All Mankind Jeans an, sondern nur die Zara Jeans.
So. Nee, dann wird das Fenster einfach nur so einen Spalt bei McDrive runtergemacht und dann wird gesagt, ich öffne jetzt gleich den Kofferraum, Sie können das Big Mac Menü da reinschmeißen.
Ja, so ein Ding. Genau. Ja. So ein Ding ist das. Also wirklich, ich finde das, also Punkt 1, kann uns irgendjemand jetzt bitte mal erklären, entweder von der CDU oder von McDonald's, warum diese ganzen Posts, in denen Merz und Söder Burger fressen, nicht als Anzeige gekennzeichnet
werden? Ja, aber das fragst du dich wirklich? Der Merz
ja
hat so viel mit Social Media zu tun, wie ich mit einer Sachaufgabe in Mathe. Nix.
Also ganz, Entschuldigung, wenn ein Philipp Hitschler-Becker es jetzt schafft, jeden Post, egal worüber, als Anzeige zu bezeichnen, ja, dann schafft es doch auch ein Merz oder ein Söder mit Beratern, das auch zu tun, wenn sie McDonald's-Sachen in der Hand halten.
Nee, der Söder ist noch damit beschäftigt, seinen Food-TikTok-Account zu füttern. Deswegen hatte der jetzt nicht noch die Kapazitäten, um sich mit dem Mediengesetz einzulassen.
Ich verstehe, das macht mich alles ganz durcheinander.
So sehen wir mittlerweile auch aus, wenn man uns so anguckt.
Es wird immer schlimmer. Ich glaube, aber nee, ich glaube, es wird noch eine Zeit lang so schlimm sein.
Ja.
Also auch unser körperlicher Verfall, der wird seinen Zenit erreichen am 23. Februar.
Ja.
Und danach wird alles besser.
Ja,
weil da,
okay,
ich meine, da wissen wir, das sind klare Fakten. Weißt du, ich habe manchmal so den Eindruck, uns beiden geht es gerade wie so Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die wissen nicht, was Sache ist.
Ja.
Ja, die wissen nicht, Untersuchungshaft muss ja ein totaler Gräuel sein, weil da sind ganz viele Menschen, die nicht wissen, was auf sie zukommt.
Ja.
Also die haben Hoffnung und gleichzeitig irgendwie schon total verzweifelt.
Mhm.
Ist ein Ort mit hohem Aggressionspotenzial und die Leute sehen da irgendwie alle nicht so richtig glücklich aus.
Ja.
Und so geht es uns gerade auch. Das ist so diese Transitphase,
die schon recht lange anhält.
Ja. Und wir sind ja auch noch so beeinflusst von der US-Präsidentschaftswahl, die ja auch für uns wirklich also furchtbar einfach nur war.
Ja.
Das alles irgendwie, dieser krasse Realitätscheck, den wir da abgekriegt haben, Das muss man auch erstmal verkraften als Deutscher.
Ja, es stürzt die ganze Welt auf uns ein. Mhm. Und wir haben ja wirklich auch das Gefühl, bei diesen ganzen schlimmen Konfliktherden, die es ja zweifelsohne gibt, dass wir da das Schräubchen, nee, wie heißt das, an der Waage werden? Nee, wie heißt das? Ich glaube, das
Quäntchen.
Das Quäntchen an der Waage?
Ja, das Quäntchen an der Waage.
Ich weiß nicht. Nee. Auf jeden Fall, ihr wisst, was wir meinen oder auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass uns diese völlige Überschätzung unserer selbst nicht gut tut. Weil wenn du ständig das Gefühl hast, du musst die Welt retten, obwohl du in der Liste der Länder, die irgendeine Art von Relevanz haben, relativ weit unten stehst.
Mittlerweile.
Ne? Das ist eine Mischung, die ist, da musst du ja frustriert werden. Das ist ja, wie wenn du dir 24/7 auf Instagram, und bei diesen ganzen Sachen, ich nehme mich da ja gar nicht mal raus, aber wenn du dir 24/7 auf Instagram andere Girls anschaust, die sind erstmal 10 Jahre jünger, dann haben die schon Baby-Botox gemacht, haben keine einzige Falte, können sich jeden Tag ein neues Outfit kaufen und anziehen und sind nur am Reisen, dass man dann frustriert wird. Weil das nichts mit der Realität der Leute zu tun hat, ist doch klar.
Ich finde, Deutschland ist gerade wie so jemand, an den ich mich erinnere, aus meiner Gymnasialklasse damals. Der war auch nicht die ganze Zeit mehr da, ist mir gerade eingefallen. Aber das war so ein Typ, der war auch relativ klein. Und der war so ein richtiger Klugscheißer. Also richtig, richtig Hardcore-Klugscheißer-Kind. Aber aus auch nicht gut in der Schule.
Schade.
Und wahnsinnige krasse Selbstzweifel, aber musste die dann immer kompensieren, indem er alle anderen korrigiert hat. Und es hatte auch niemand Bock, mit dem zu spielen. So fühlt sich Deutschland für mich gerade an.
Ich habe, um mal eine gewisse Leichtigkeit in die Debatte zu bekommen, habt ihr auch Diddle-Sachen getauscht?
Natürlich.
Ja, ich auch. Und letztens habe ich bei TikTok gesehen, das bekommt wieder Aufwind.
Obwohl du 20 Jahre jünger bist als ich.
15. Jetzt sagen wir mal, sagen wir mal, wie es ist. So. Manchmal denke ich mir, Ich finde das so geil, wie wenig zweckgetrieben es sein kann. Was hat man sich gedacht, was man mit dieser Mappe dann macht?
Dass man die Jungs haben Panini-Bildchen gesammelt. Wir haben Diddle-Blätter gesammelt.
Ja, aber Diddle-Blätter.
Ja, super, das war eine Währung.
Ja, genau. Wir haben so getan, als wären diese Postkarten 8 Trilliarden Euro wert.
Postkarten, ich habe einzelne Blätter gesammelt. Und dann hatte ich auch noch so eine Diddle-Dose, wo meine Stifte drin waren. Ein Diddle-Stift, ein Diddle-Radiergummi. Und ich muss da an der Stelle einfach mal sagen, Mama, wo sind die Sachen eigentlich?
Wir möchten die gerne noch mal im La Fonda hier im Restaurant, wenn wir uns treffen, austauschen.
Ja, perfekt.
Ich hatte sogar so eine Klarsichtfolie, die war eingeteilt in mehrere Fächer.
Nee.
Damit alle Karten gleichzeitig zu sehen waren, weil du hattest ja nichts davon, wenn die alle hintereinander weggekarrt waren.
Nee. Ach, Wahnsinn, du bist ja richtig professionell gewesen.
Ja, ich habe das Business krass aufgezogen.
Hast du auch Artikel aus der Bravo und aus der Popcorn gesammelt?
Nee.
Das haben wir damals, siehst du, daran merkst du, dass ich ein bisschen älter bin. Das war auch ein Trend, der kam vor Diddle. Man war ja entweder Lager NSYNC oder Lager Backstreet Boys und dann gab es dann auch noch dabei Spice Girls und Kelly Family. Aber man hat dann aus den Bravos der großen Geschwister seiner Schulkameraden die Seiten so ganz feinsäuberlich rausgerissen und die dann in Klarsichtfolie in Sammelordner gepackt.
Auch um die auszutauschen, oder?
Nein, die hat man behalten. Und meine damalig beste Freundin, die war zum Glück NSYNC-Fan und ich war Backstreet Boys.
Ich auch.
Und dann durften wir uns dann immer die schon durchgenudelte Bravo ihrer großen Schwester nehmen.
Ja, Gott sei Dank nur von der Schwester.
Ja. Und dann die Seiten da rausreißen.
Ja, Sachen gibt's. Ich denke mir manchmal so, wäre das nicht vielleicht auch wieder gut, wenn wir mal so auf dieses Niveau wieder runterkommen.
Können wir machen.
Einfach mal so Diddle-Blätter wieder austauschen. Ja. Einfach mal mit so einer Mappe. Ich hatte halt wirklich so einen riesen Aktenordner unter dem Arm in jeder Pause. Und es ist kein Scheiß.
Ich stelle mir das gerade vor, wie so eine Miniaturversion von dir in so Slippern, weißt du, und so einer 7/8 Buntfaltenhose mit so einem Aktenordner mit den Diddle-Blättern, so tick, tack, 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 tack.
Ja, du sahst doch genauso aus. Erzähl doch nichts.
Ich sah nicht so aus. Ich sah sehr alternativ aus. Meine Mutter liebte es, mit mir alternative Klamotten in Holland zu shoppen, weil wir an der Grenze gewohnt haben.
Dritte Weltland.
Und ich hatte so, nein, das nicht, aber ich hatte so Ballonhosen und
so, mit denen man aus Thailand wiederkommt.
Ja, so, aber in etwas schicker. Und ich hatte Sachen von Eulili. Also ich hatte auf jeden Fall sehr interessante Kleidungsphasen. So, was uns aber auch schon zum nächsten und zum letzten Thema eben bringt, ja. lass uns mal ganz kurz sprechen über Kanye West und seine Ehefrau. Also, wir holen euch mal kurz ab. Es wurden diese Woche die Oscars verliehen. Oder Grammys. Wenn wir veröffentlichen den Podcast hier, meine ich ja die Grammys, entschuldige bitte, aber wenn wir den Podcast veröffentlichen, müssen wir wahrscheinlich sagen, vor 3 Wochen wurden die Grammys verliehen. Und da ist ja dann immer großes Schaulaufen auf dem roten Teppich, jeder zeigt, was er anhat, welchen Designer er trägt. So, und dann kam Kanye, der nur noch Ye heißt, wisst ihr Bescheid, okay, mit seiner Frau Bianca Censori. Und die ist eigentlich Australierin, ne, glaube ich. Ja, hat ehemalige Mitarbeiterin in einer seiner Läden.
Ich glaube schon, ja.
Und dann hat er sich da so hingestellt und sie hatte so einen pelzartigen Mantel an, ob es jetzt Pelz war, weiß ich nicht. Und dann hat er ihr wohl angeblich gesagt, so, und jetzt will ich mal los. Und dann hat sie diesen Mantel fallen lassen und darunter trug sie auf den ersten Blick nichts. Also wirklich gar nichts. Sie hatte ihr Geburtstagskostüm quasi an. Dann beim genaueren Hinsehen hat man festgestellt, es war ein transparentes Kleid. So, das ist natürlich für das prüde Amerika einfach zu viel.
Das wäre also für mich auch zu viel.
Ja gut, es hat jetzt über die gesamte Welt diskutiert jetzt über diesen Vorfall. Zum einen muss ich sagen, Hut ab, dass man sich sowas traut. Ich würde es mir nicht trauen.
Uns beide, wie wir gerade aussehen, vor, wie wir da stehen würden mit so einem transparenten Kleid.
Und alle so drehen sich so weg, so. Nee, also so, ich würde mich sowas einfach nicht trauen. Jetzt aber diskutiert ja die Welt darüber, wie freiwillig sie das getan hat.
Mit so einem Fleischkleid.
So ein hautfarbener Ganzkörperanzug.
Fällt erstmal allen Fotografen die Linse raus.
Ich kann nicht mehr auf. Die kriegen wir alle direkt so Herpes am Mund. Eine Sekunde. Nein, jetzt hör doch mal auf. Steffi, wir müssen wirklich ernst sein. Das ist ein ernstzunehmender Podcast, okay, hier, okay? So werden wir nie aus der Unterhaltungskategorie bei Dings Podstars oder wie die Scheiße heißt rauskommen. So. Hör mir jetzt zu. Okay. Jetzt unterhält sich aber die ganze Welt darüber, ob Bianca Censori unter der Fuchtel von Kanye West steht, weil sie ja andauernd nackig ist. Steffi, müssen wir irgendwie unterbrechen?
Das war schon in der Grundschule so. Wenn ich mir das, jetzt habe ich dieses Bild die ganze Zeit in meinem Kopf und es will einfach nicht mehr weggehen, wie du und ich dann diesen Mantel fallen lassen.
Und vor allem selber so denken, hey, jetzt kommt unser großer Augenblick.
Und alle so eine krasse Sexiness-Situation erwarten.
Schlimmster Cringe-Anfall, Ekel-Anfall ever.
Ja, ich habe mich beruhigt.
Okay, alles klar. So, da sprechen jetzt ganz viele Leute drüber. Punkt A, dass er sie dazu zwingt, andauernd nackig zu sein. Und Punkt B, dass sie dann ja da rausgeflogen werden, was überhaupt nicht stimmt. Die sind einfach gegangen, die hatten eh keinen Bock auf die Veranstaltung, waren auch gar nicht großartig eingeladen oder so. Und das Witzige ist, also mal unabhängig davon, dass wir nicht wissen, ob die beiden irgendeinen krassen Fetisch oder irgendwelche Rollenspiele ausleben, geht uns ja auch nichts an, finde ich so witzig, wie viele Frauen insbesondere dieser Bianca quasi ihr Selbstbestimmungsrecht absprechen. Also mal angenommen, die hat da Bock drauf, ja?
Ja, ich sehe das ja so zweischneidig. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, ich weiß genau, was du meinst. Und auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, der Typ hat nicht mal Latten am Zaun. Weil es ist ja schon ein sehr großer Zufall, dass irgendwie, egal welche Frau er hat, die nackig auf einen roten Teppich kommt und er dann sagt, Maus, zieh einen Mantel aus. Also das kann ja nur mit irgendeinem crazy Fetisch, mit irgendeinem Gagaismus im Kopf zu tun haben. Das ist ja schon ein großer Zufall.
Ja, oder der macht einfach das, was viele gerne machen würden.
Ja, aber vielleicht findet die Frau das ja wirklich gar nicht so cool. Und er sagt, ja gut, aber ich möchte, dass du dich nackig auf dem Teppich zeigst. Also ich finde das so.
Ist eine These.
Genau.
Andere These ist, die hat da total Bock drauf und es ist ihre Idee. Die Freundin, die er davor hatte, die Julia Fox, die war irgendwie so eine Ex-Domina, die ist auch andauernd nackig. Also die war davor immer nackig, mit ihm nackig und jetzt kommt sie auch immer nur halb bekleidet auf den Teppich.
Ja, also ich finde den Typen schon sehr weird, weil der ist ja auch so jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Ne, der Gute hat ja auch bei X dann die Freilassung von Sean Corbs AKP Diddy gefordert und hat sich dann wahnsinnig über feministischen Wokeness-Scheiß da aufgeregt und so. Also der Typ hat schon schwer einen
Ja, es scheint mir auch sehr impulsgesteuert zu sein irgendwie.
Ja, genau.
Das hat er mit Elon irgendwie sehr viel Ähnlichkeit. Nur, dass Elon, glaube ich, nochmal anders intelligent ist.
Ja, genau. Ich glaube, Kanye West würde sich gerne wünschen, einen gewissen Intellekt vom Elon zu haben. Hat er aber nicht. Was er aber hat, er hat halt auch dieses impulsive, weirde Verhalten. Und deswegen hat er sich halt super gerne auf den White Parties von Sean Combs mit eingetroffen.
Hat er? Ich weiß gar nicht, ob der da war. War er?
Doch, der war da.
Also da bin ich ja auch gespannt. Der Prozess geht ja im Mai, glaube ich, los mit PDD.
Da sehe ich uns gemeinsam auf der Couch.
Ja, wer weiß, ob das überhaupt wieder live übertragen wird, wie damals, als ich da in meinem Rabbit Hole mit Amber Heard und Johnny Depp versunken war. Bin ja ganz tief reingekrabbelt.
Also, wenn ihr möchtet, dass Viviane und ich die Wahl live begleiten, schreibt uns.
Ja, total gern. Ich muss an dieser Stelle, kurz bevor wir jetzt am Ende des Podcasts sind, dann doch noch eine Sache loswerden. Ja, ich hab einer Zuhörerin, ja, einfach versprochen, dass ich auch mal Grüße ausrichte.
Ne? Deswegen stimmt.
Gehen ganz liebe Grüße raus an Anja aus Leverkusen. Leverkusen! Ich weiß, ihr habt gegen uns gewonnen, aber das bedeutet gar nichts. Ja, Köln ist immer noch die Stadt unserer Herzen.
Gut, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, wie bei so einer schlechten
Anja
Radiosendung.
Anja hat den Chat verlassen. Eine Zuhörerin weniger.
Anja left the chat.
So sieht es nämlich aus. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, kennst du eigentlich diese lustige Carla, wie heißt die nochmal? Wie heißt die mal? Diese Carla Lagerfeld auf Instagram? Ist dir das schon mal über den Weg gelaufen? Das ist eine sehr operierte, sehr großbusige Frau. Und die macht nichts anderes, als in so komischen Latex-Klamotten durch die Gegend zu laufen und immer so Geburtstagsgrüße auszurichten.
Stimmt.
Anja, du hast uns auf eine Wahnsinnsidee gebracht. Lass uns sowas auch machen. Ihr könnt hier in unserem Podcast eure Geburtstagswünsche platzieren, ja? Und wir sagen dann hier, Hajo aus Oerkenschwick, Geburtstagsgrüße gehen an dich raus von Stefanie und Viviane. Geil, geil.
Ich dachte gerade eben, du meinst jetzt im Ernst. Ja, das ist perfekt. Du hast es da auf was gebracht. Wir werden uns ab sofort auch nur in Latexklamotten großbusig hinstellen und irgendwem zum Geburtstag gratulieren.
Nein, wir beide gehen nackt auf den roten Teppich. Das hatten wir doch schon besprochen, liebe Steffi.
Ja, ich würde vorschlagen, damit wir die Hemmungen am Anfang vielleicht ein bisschen verringern, einfach an Karneval. Das ist unser initiales,
unser
initialer Case.
Eva-Kostüm. Und jeder denkt so, boah, krass, ey, was ist denn das für ein geiles Kostüm? Und dann so beim näheren Hinkommen, oh Gott, dann so, ist gar kein Kostüm.
Left the chat.
In diesem Sinne, liebe Leute.
Ja, machet jo, schwingt Hut, ne?
Hut. Wir freuen uns sehr, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, die Wahl ist dann einfach vorbei. Ah, nee, Scheiße, wir haben erst den 8. Verdammt!
Das fühlt sich an. Wir haben uns ja alle schon im Januar gedacht, das fühlt sich an wie ein halbes Jahr, ne? Aber bis zur Wahl, da vergehen noch
ich
Jahre.
Ich finde, das ist auch eine neue Zeitrechnung. Bis zur Wahl ist eine eigene Jahreszeit, wenn du ehrlich bist.
So, wir lassen das mal eintragen, ne? So, und faxen das mal rüber.
Alles klar.
In dem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.